Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass uns über Filme reden.
Hello auch von mir. Heutige Folge Jeepers Creepers. Ein Film, der auch schon länger auf unserer Liste stand.
Ja, das stimmt.
Der Name ist, glaube ich, ganz, ganz früh mal gedroppt worden. Und ja, das ist ein Film auf jeden Fall, der, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, überraschend Eindruck auf mich gemacht hat. Mhm. Weil der kam so aus dem Nichts damals, ja. Der Film. Das war noch irgendwie so eine Zeit, da weiß ich, da hat man noch so Video-CDs gebrannte sich so unter der Hand auf dem Schulhof mal gegeben, so. Anfangszeiten des Internets, kann man gar nicht mehr sagen. Mhm. Aber auf diese Weise habe ich den Film dann halt gesehen irgendwie, wurde mir halt mal so, ja, in die Hand gedrückt. Und wahrscheinlich hätte ich damals eh noch nicht ins Kino gedurft, da war ich 14, als der rauskam, der Film. Und ich hatte wirklich einen Spaß mit dem Film, vor allem mit der ersten Hälfte,
ja,
war die Spannung so gut und so intensiv und es war wirklich so unheimlich und man wollte wissen, ey, was passiert da gerade, was ist da los, dass mir das wirklich in Erinnerung geblieben ist,
mhm,
und dass auch so ein Film war, der, den ich ja alle paar Jahre mal gerewatcht habe.
Ja, also wir haben es jetzt noch nicht genannt, aber 2001 ist der rausgekommen. Oder entstanden. Und nur so zur zeitlichen Einordnung, weil du eben nur sagtest, wie alt du da warst, aber nicht, wann der Film kam. Ja, das ist schon eine Weile her. Dann hat der Film ja auch noch zwei Nachfolger relativ kurz dahinter nach sich gezogen. Und der war also auf jeden Fall sehr erfolgreich. Der kam aber wirklich aus dem Nichts. Also das war auch eine Zeit, wo quasi nicht mit sowas Neuem, so einer neuen ikonischen Kreatur irgendwie gerechnet wurde. Zu der Zeit waren halt so, weiß ich nicht, American Pie und Scary Movie, alles, was so ein bisschen alles auf die Schippe nimmt, ein bisschen drüber ist, ein bisschen albern. Road Trip, ja, so diese ganzen Highschool, College Filme, Komödien, mhm, und so. Und da hat dieser Film irgendwie so in eine Nische reingehauen, die zu der Zeit nicht bedient wurde.
Ja.
Also zumindest in der Kinolandschaft, ne?
Ja, also ich würde nicht sagen direkt in der Horrorlandschaft, weil es gab ja zu der, ja, Zeit so die Horrorfilme, na gut, Scream war ein bisschen früher, aber ja, das, ja, Franchise lief damals noch.
Ja.
Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast und so. So diese Art Horrorfilm gab es, ja, dann. Düstere Legenden ist, meine ich, auch noch so, ja, aus dieser Zeit. Aber ich glaube, du meinst so dieses Creature-Feature-Ding.
Genau.
Das gab es damals, meine ich, wirklich nicht. Das war einfach, mhm, tot. So dieses übernatürliche, ja, Element gab es nicht.
Mhm.
Und ich finde auch, dass der Creature auch durchaus ikonisch ist. Ich finde, der fällt immer noch so ein bisschen runter in der Diskussion. Wenn du dann halt so irgendwie über ikonische Horrorfiguren redest, dann kommst du halt auf jeden Fall erstmal auf Freddy Krüger, auf Jason, Ghostface. Das sind so, ja, Die wirklich top-Ikonen. Und der Creeper wird da so jetzt nicht genannt, nee, in den ersten Namenszügen. Aber der ist durchaus anerkannt in der gleichen Liga.
Und der hat ein cooles Design auf jeden,
absolut,
Fall.
Absolut.
Ja.
Absolut cooles Design. Von jetzt aber keinem bekannten
nee,
Creature-Designer halt. Das ist auch eigentlich jemand, der auch danach nicht weiter in Creature-Design, ja, mäßig aufgefallen ist irgendwie. Aber die haben das wirklich cool gemacht und ich finde, das ist auch wirklich so die gleiche Qualitätsliga wie sowas wie Stan Winston oder, mhm, Rick Baker. Das,
ja gut, das sind jetzt wirklich große Namen, große Götter.
Ja, aber das ist, finde ich, ja, absolut die Liga.
Mhm, okay. Ja, so, ja, ich finde das Design sehr cool, aber insgesamt effektemäßig hat er mich jetzt nicht super krass überzeugt.
Meinst du jetzt die CGI-Effekte, die es da, nee, gibt, oder wie der aussieht?
Wie der aussieht, und aber auch die Special Effects allgemein, die jetzt da irgendwie eingebaut sind. Ne? Die sind alle grundsolide, Aber wenn jetzt wirklich Rick Baker und Stan Winston in den Raum wirfst, dann ist das schon wieder was anderes.
Ja, ich weiß, welche Sachen du meinst. Also ich finde auch so irgendwie dieser Flügelschlag oder sowas, das sieht alles, man merkt es halt einfach, ne, dass es halt CGI-mäßig ist und halt nicht mit dem größten Budget.
Unterstützt.
Ich meine jetzt rein, wie der aussieht und was an den Practical Effects bei dem da ist. Also sprich, wie das Gesicht von dem aussieht, wie das klingt. Das meine ich damit. Also
erinnert wirklich mich auch ein bisschen an den Predator sogar.
Ja, also ne, irgendwie auch, da hat ja diese eine Szene, wo der so schreit und sich so diese
komischen,
was weiß
Dinger.
Ich, diese komischen Dinger, die er da im Kopf hat, so wegmachen. Das sieht so wirklich ein bisschen nach Mandibles aus, ne? Habe ich auch dran gedacht, ja.
Ja, also der Film geht auf jeden Fall los, indem man eine lange Landstraße, ein Highway sieht, wo ein Geschwisterpärchen, was relativ schnell offenbart wird, die miteinander im Auto auf dem Weg zu einer Familiensache sind und die sich im Auto dann auch schon mal ein bisschen streiten, ein bisschen käbbeln, so, also wirklich, damit man erstmal so in das Setting reinkommt, das Figurendesign, ne, und die sind auf jeden Fall grundsympathisch und ich finde auch wirklich gut besetzt und authentisch irgendwie. Wir hatten auch eben schon leider im Vorhinein schon mal darüber gesprochen, aber das konnten wir uns wohl nicht verkneifen. Aber sie als Darstellerin ist auf jeden Fall super besetzt, weil die ist eben nicht so ein super Zuckerpüppchen, Barbie-Mädchen, was die da gecastet haben und da reingesetzt ist, sondern sie sieht aus wie das Mädel von nebenan, aber sehr hübsch. Und er, Justin Long, ist auf jeden Fall auch nicht der Jock, der muskelbepackte Superschönling, sondern der ist auch so der normale Typ von nebenan, der normale Kumpeltyp, und der ist auch wirklich gut gecastet und wirkt, also die wirken beide authentisch und auch die Dynamik zwischen den beiden funktioniert wirklich toll.
Ja, absolut. Also sprich, ne, Gina Phillips und Justin Long sind auch so mit die ersten Filme für die Leute. Also Justin Long auf jeden Fall einer der ersten großen Filme. Der hat danach ja doch durchaus eine respektable Karriere aufs Parkett gezaubert. Ne? War ja dann sogar in Stirb langsam 4 halt drin. Voll auf die Nüsse spielt er eine geile Rolle. Den Film feiere ich ja sowieso sehr ab.
Tusk,
Alter, dass wir Tusk noch nicht haben, das ist auch einer, der auf der Liste steht. Tusk wird auch irgendwann mal kommen. Ja. Wer den Film Tusk nicht kennt, hier an der Stelle schon mal watch it und staunt und fragt euch, war das gut oder schlecht, was ich gerade gesehen habe. Aber genau, bei Barbarian hatte der auch eine kleine Rolle, ne? Der ist ja.
Ja, Justin Long ist auf jeden Fall jetzt so ein Gesicht, der bei Weapons. Spielt er nicht
auch? Ganz kleine. Ja. Ganz kleine. Ist ja der gleiche Regisseur wie bei Barbarian und bei Weapons hat der ganz kleine Rolle, ist der da als irgendein Vater.
Okay. Der ist auf jeden Fall größer geworden. Sie hat weiterhin immer nur TV-Serien, Episoden, irgendwelche Nebenfiguren gespielt. Ich glaube, eine der wenigen Feature-Filme, wo die später noch mit dabei war, ist auch ein Serienkiller-Film von 2012 und der heißt Chained. Also angekettet. Und ja, da kann ich mich auf jeden Fall auch noch an sie erinnern.
Ich habe die nirgends wieder gesehen, jemals. Also die ist für mich wirklich rein auf diesen Film begrenzt. Was für sie natürlich schade ist, wenn sie da Ambitionen halt hatte. Talent hätte sie gehabt dafür auf jeden Fall.
Ja.
Für den Film selbst ist es für mich als egoistischer Zuschauer gar nicht so schlimm, dass ich die sonst nirgends kenne, weil mir das halt dadurch die Figur glaubwürdiger macht, weil ich sie wirklich nur in diesem Setting kenne und dann ist das einfach diese Figur für mich.
Ja.
Und du hast ja auch schon die Chemie angesprochen zwischen den beiden, das ist ja auch irgendwie sowas, was wirklich wichtig ist, ne? Also der Regisseur, wir haben den Regisseur noch nicht genannt, Victor Salva, zu dem werden wir auch später noch ein bisschen was sagen, weil da gibt's halt im Grunde wirklich so ein Elephant in the Room halt, wenn man über Victor Salva spricht. Aber der hat sich auf jeden Fall dazu entschieden, die beiden halt auch, also die beiden als Bruder und Schwester halt zu konzipieren, um da irgendwie sämtliche sexuellen Energien irgendwie rauszunehmen, die man da halt reinnehmen könnte, um einen Fokus wirklich auf den Horror- und Gruselaspekt halt zu legen. Ne? Ja. Also so, dass die halt wirklich zwar zwei Leute sind, die halt auch eindeutig ein Team sind, aber, also in ein Team, ne, sind, aber sich eben dadurch halt komplett auf den Creeper halt konzentrieren können und auf die Bedrohung, die von ihm ausgeht. Und am Anfang ist die Bedrohung ja, ne, also es fängt ja so an, du hast ja schon gesagt, ne, mit irgendwie, dass die sich da so ein bisschen foppen und halt alles easy peasy, alles Roadtrip, und ein zentraler Aspekt da ist ja, dass die da diese, die gucken sich Kennzeichen an von anderen Autos und sagen, was die halt heißen können, ne? In USA kannst du ja als Kennzeichen nehmen, was du willst, es ist ja nicht so wie bei uns, du kannst daher halt auch Worte nehmen oder Mischungen oder was auch immer, und da spielen die so ein Spiel halt, dass die eben aus den Nummernschildern sagen, was das halt irgendwie heißt, ne? Und da habe ich natürlich auch mega Glück, dass auf diesem verdammten Highway mitten im Nirgendwo direkt zwei Autos sind, wo das halt wirklich irgendwie so Worte sind. Und dann kommt auch schon wirklich schnell der Creeper das erste Mal. Den sieht man selber noch nicht, sondern nur sein Auto, was auch ein cooles Design hat. Also so eine richtig schön verrostete Drecks-Psychopathen-Karre einfach.
Und auch hier, wir haben ja eben gesagt, die fahren die Straße, diesen Highway entlang, und hier sieht man dann so weit entfernt im Schimmer, sieht man so langsam den Wagen im Hintergrund auftauchen durch den Rückspiegel oder durch das Rückfenster.
Das Rückfenster.
Und dann rast er auf jeden Fall mit dem Affenzahn auf die zu, und man hat sofort die Szene oder diese ganze diese Sequenz von Duel im Kopf von Steven Spielberg. Das war damals ein TV-Feature. Und da geht das ganze Thema darum, dass einer halt so bedrängt wird von so einem großen Truck. Hast du ihn gesehen?
Nee, ich habe Duel nicht gesehen.
Okay, also da ist quasi genau diese Sequenz. Und es sieht wirklich 1:1 genauso aus. Und das wird aber jetzt auch nicht vom Regisseur irgendwie abgestritten oder so. Der sagt auch ganz klar, dass Steven Spielberg und auch Alfred Hitchcock seine großen Vorbilder waren und mit Filmen, die ihm Angst gemacht haben, wo er aufgewachsen ist, und dass er auf jeden Fall auch in diese Nische dann gegangen ist oder in dieses Metier. Und deswegen, er sieht das nicht als Plagiat, sondern er sieht das eher als Referenz oder Hommage. Und dass das dann in der Opening-Sequenz so deutlich heraussticht, sieht ja auch einfach mit einem Lächeln. Also das ist gar nicht schlimm.
Finde ich auch. Das ist halt, ne, gerade wenn man auch jetzt irgendwie an irgendwelche Tarantino-Sachen denkt, wo sowas ja gang und gäbe ist, dass da geklaut, referenziert, plagiert oder hommagiert wird, je nachdem, wie man dazu steht. Und jeder ist ja von irgendwas halt beeinflusst. Und das ist voll okay, finde ich. Weil das Ding ist, es ist halt super stark umgesetzt und es funktioniert. Ja. Weißt du noch, als du den Film das erste Mal gesehen hast, wann dir das Auto, also wann dir aufgefallen ist in diesem Shoot, okay, da stimmt was nicht, da kommt was irgendwie aus dem Background und das ist eine Bedrohung.
Relativ erst, als das nah dran ist und dann auch schon hupt, glaube ich, und dann so vor dem Auto hin und her schlenkert und die quasi abdrängen will von der Straße. Also das, man hat das, wenn man nicht direkt drauf achtet, dann sieht man das erst relativ, wenn die das auch sehen. Also das ist halt auch cool gemacht, weil insgesamt in dem Film ist das sehr oft so eingearbeitet und auch bewusst so eingearbeitet, dass der Zuschauer genauso Reaktion hat wie die Hauptfiguren und dass man das im selben Moment erlebt, ne, dass man mitgenommen wird. Und das finde ich, funktioniert wirklich gut in dem Film.
Ja, und ich finde, das ist gerade bei der Szene, die bleibt einem halt wirklich in Erinnerung, auch wenn man die ganze Zeit guckt, weil dann ist wirklich der Terror auf einmal da. Du hast halt echt einfach dieses entspannte Geschwistergespräch irgendwie und dann dieser Terror, und hinter denen fährt halt erst ein normaler Wohnwagen, der biegt dann ab und dann sieht man ja das Auto schon eigentlich so ganz, ganz klein. Ja. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich am Anfang so, nimmst du es nicht wahr, ist halt einfach auf der Straße. Und aber irgendwann habe ich so gemerkt, okay, das kommt richtig schnell näher, was da im Hintergrund ist. So, okay, what's coming? Und ich wusste auch gar nicht, dass das ein Horrorfilm ist oder so. Also das kam halt so ein bisschen das kam wirklich aus dem Nichts alles. Und das ist cool gemacht. Und ich finde auch bei jedem Rewatch, wenn ich den gesehen habe, den Film, dann achte ich dann halt immer, habe ich dann irgendwann angefangen drauf zu achten, wie das ist. Und das ist halt wirklich so als ganz kleiner Punkt erst weit weg. Und wie schnell der dann rüberkommt halt. Und sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und du bist dann direkt drin, weil wir reden ja hier von, weiß ich nicht, Minute 5 ja. ungefähr, roundabout. Dann ist genau. der Ton gesettet für den Film.
Auf und jeden
dann
Fall.
Ist so ein Suspense-Ding da.
Direkt auf jeden Fall auf Anschlag.
Auf Peak. Und ich wüsste nicht, also da muss ich dem Film auch wirklich sagen, was diese Art von Spannung angeht, ist das wirklich eines der Paradebeispiele, wie man gut ja. Spannung erzeugt.
Ja.
Da ist der wirklich ganz, ganz weit oben, der Film.
Mhm.
Und ja, die beobachten dann, wie den Fahrer sehen die dann später, der überholt die dann irgendwann nach so einem krassen Manöver und dann sehen die irgendwann, wie der etwas Verdächtiges halt in so ein Rohr neben so einer alten verlassenen Kirche halt reinschmeißt. Also das Ganze ist ja in Florida gedreht und das hat schon so, ich finde, das hat so ein bisschen diese Southern Gothic Atmosphäre irgendwie, ja. also diesen amerikanischen Film, so ein bisschen wie Texas Chainsaw Massacre,
ja.
irgendwie diese Südstaaten-Flair, wo alles so ein bisschen abgerockt ist, komplett ländlich und du bist allein im Nirgendwo und irgendwie, da sind ja auch noch so diese religiösen Fanatiker-Radiosender sind da ja auch ja, ja. irgendwie so mit drin und da passt so diese verlassene Kirche auch dazu, wie dann da so dieser creepige Dude einfach
ja.
da die offensichtlichen Leichen halt da reinschmeißt.
Und das ist auch schön subtil eingespielt mit den, dass man dann weiß, in was für eine Region die gerade mit dem Auto durchfahren.
Mhm.
Das finde ich auch cool, dass man das durch so Radiosenderwechsel
ja.
Quasi abgespielt wird.
Ja. 10 Stationen, ja. religiöser Fanatismus. Ja, und diese Szene halt, ne, das geht ja tatsächlich auf einen realen Vorfall zurück oder ist inspiriert davon, weil auch ein Ehepaar mal eben so von so jemandem so verfolgt wurde halt mit dem Auto, nachdem die gesehen haben, wie der etwas Verdächtiges in ein Gebäude getragen hat. Und das war dann wirklich halt ein richtiger Mordfall. Der war auch bei so einer Mysteries Unsolved oder Crime Unsolved Serie halt in USA mal dabei. Ne, also sprich sowas wie XY ungelöst irgendwie. Ne? Das gab's dann halt und ist wirklich Leuten passiert halt.
Mhm.
Und da hat auch Victor Salva wohl so ein bisschen die Inspiration halt genommen für diese Szene. Und generell kann man vielleicht noch, was auch erwähnenswert ist, ist so diese Mothman-Legende, wenn wir halt vom Creeper sprechen. Der hat halt auch so seinen Ursprung halt in einer wirklich weirden Geschichte halt, die sich 66 in USA ereignet hat, in West Virginia allerdings, in einem Ort namens Point Pleasure. Und da waren zwei Paare unterwegs und haben dann angeblich in einem Zaun gesehen, wie eine merkwürdige Kreatur verfangen war, die später halt als Mothman bezeichnet wurde. Die hatte wohl irgendwie keinen Kopf, keine Arme, aber dafür Flügel und irgendwie so rote Augen. Und die haben halt erzählt, die haben das beobachtet, wie das halt bei so einem alten, das war irgendwie so eine alte Waffenfabrik, wie der da sich da mit den Flügeln verfangen hatte. Und als der dann sich befreit hat, ist der wohl mehrmals über das Auto von denen halt drüber geflogen. Und im Zuge dessen gab es da halt so voll die Hysterie in diesem Ort. Also es ist halt ne, irgendwie so ein ganz kleiner Ort irgendwie in West Virginia, so an der Ostküste. Ne, hier, Mountain Mama, so Bergregion. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie ganz viele Sichtungen. Also immer mehr Leute haben den gesehen. Immer wenn Unglücke passiert sind, hat man dann so gesagt, ja ey, das war hier bestimmt der Mothman. Und auch früher schon, auf einmal gab es auch so rückwirkende Sichtungen von dem. Also ne, das ist wirklich irre geworden alles da. Die Leute haben das halt auch, also wirklich so bürgerwehrmäßig haben die Jagd auf den Mothman gemacht.
Mhm.
Die Geschichten wurden halt auch irgendwie immer wilder. Also als der noch am Anfang von diesem Ehepaar beschrieben wurde, war der wohl irgendwie 7 Feet hoch, also irgendwie 2 Meter 13, irgendwie sowas. Und ist mit der Zeit irgendwann auf 4 Meter
also
angewachsen.
Diese Fußrechnung.
Hat sich, das ist, don't get me started. Aber irgendwann konnte der sich wohl auch materialisieren auf- und abtauchen. Mhm. Und so der Höhepunkt eigentlich von der Hysterie war, ein Jahr später ist dort in dem Ort irgendwie eine Brücke zusammengestürzt, wo halt auch wirklich einige Leute gestorben sind. Bei, ich glaube, 46 habe ich jetzt im Kopf, weiß ich aber nicht mehr, aber ungefähr. Wo die dann auch meinen, ja, ey, das war der Mothman. Und dann wurde dem da auch noch reingelegt, dass das so eine alte, dass das ein indianischer Fluch ist, dass das halt von einem Indianerhäuptling namens Cornstalk, der da ermordet wurde in der Region, dass das halt ein Fluch von dem ist, dass der das so gesagt hätte und so weiter halt. Und das Ganze hat halt irgendwann aufgehört, nachdem einer halt angeblich den Mothman erschossen hat und dann hat man festgestellt, er hat eine Eule erschossen. War wohl vorher schon irgendwie so die Story, ey, das sind wahrscheinlich Eulen, die ihr, also irgendwie ganz weird, aber ey, da siehst du halt mal, wie panisch so ein ganzes Dorf werden kann und wie irre irgendwie und was das für eine Hexenjagd halt war. Oder so interpretiere ich das zumindest, dass das so der gleiche Mechanismus ist wie Hexenjagdzeiten.
Ja.
Dass da wirklich ein ganzes Dorf so Sachen dann auch anfängt zu sehen. Und das ist halt erst weniger geworden, eben nachdem da dieser Typ den Ucho erschossen hat und man dann halt gesehen hat, das waren Uchus. Da gab es noch so eine Journalistin, die hat das irgendwie länger begleitet und als die verstorben ist und dadurch auch keine Artikel mehr kamen, sind die Sichtungen auch nochmal niedriger geworden. Also irgendwie, was sagt uns das über den Menschen? So, das ist eine wilde Story. Jedenfalls hat der Ort dadurch noch so, also die Erinnerung an diese Legende wird ja immer noch so ein bisschen hochgehalten. Halt. Es gab ein Buch, The Mothman Prophecies, in den 70ern und es gab auch einen Film mit Richard Gere, The Mothman Prophecies, den ich allerdings nicht kenne. Ich erinnere mich noch damals, dass der wieder in den Videotheken halt war, aber den habe ich nie geguckt. Und der Ort hat bis heute so ein...
Kann ich dir ausleihen.
Ja, sehr gut. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Die haben so ein Mothman-Festival hat der Ort. Das ist halt auch wieder so ein geiler Part von Amerika, dass die dann halt, ne, das ist dann so eine Art Kirmes, ne, aber dann gibt's halt irgendwie so Leute, die über so Sachen reden wie Mothman, Bigfoot, Men in Black, Verschwörungstheorien, aber auch Horror, Schlangenmenschen, Reptilioiden, all der ganze Kram halt. Ist dann, und es spielen natürlich auch Bands und irgendwie solche Sachen, ne, aber das hat der Ort. Und die haben auch irgendwo so eine Statue da im Ort, die dem Mothman halt gewidmet ist.
Okay.
Und das hat auch so ein bisschen, Einfluss hier auf unseren Creeper hier.
Ja, ich will jetzt gar nicht noch zu weit tief auf eine andere Ursprungsgeschichte eingehen, denn auch für diese Entstehung von dem Creeper wird auch als Ursprung der sogenannte Spring-Heeled Jack Vorfall oder der Mythos referenziert und verwendet. Und das war sogar noch viel, viel früher, das ist nämlich schon 1838 oder 37 gewesen. Und das war in der Region um London. Und das ist auch eine Sichtung, die dann immer wieder weiter von verschiedenen Leuten, die haben immer irgendwas gesehen. Und das soll angeblich eine große, kräftige Statur gewesen sein mit spitzen Ohren und der unheimlich hoch springen konnte. Und auch angeblich von Dach zu Dach gesprungen ist, um dann irgendwie Leute zu überfallen. Aber bei allen Erzählungen wird immer nur gesagt, die wurden angegriffen. Es gab wohl nie irgendwie Todesfälle. Aber alle haben immer was Ähnliches erzählt und so hat sich das hochgeschaukelt. Und der wurde wohl tatsächlich auch in den Statuten als Bedrohung anerkannt.
Okay.
Das ist auf jeden Fall der Mythos von Spring-Heeled Jack. Und da gab es dann auch später Zeichnungen und er hatte auch so fledermausartige Arme. Whatever. Also solche Sachen, so hirngespinste Sichtungen und die dann halt sich über Jahrzehnte, über verschiedene Kontinente und dann eben jetzt zu so einem Design geführt haben. Ne?
Ja. Ich finde solche Geschichten auch faszinierend, ne? Wie sowas halt sein kann. Ne? Also.
Ja.
Obviously not true. Also, wenn du sowas erlebst, natürlich, wer wird dir glauben, ist auf jeden Fall ein valid Argument. Aber.
Du bist auch nur ein Schaf, du glaubst gar nicht.
Ja, verdammt, ey. Ja, aber irre, ne? Ja. Und ich meine, USA ist ja nicht gerade arm an solchen Stories. Aber guter Side-Effekt eben von diesen Urban Legends ist halt, ne, dass uns das dann halt so Figuren halt beschert, wie auch den Creeper eben. Um zum Film zurückzukommen, ja, wild, ey. Ich sehe hier gerade hier das Cover vom Jack da.
Also gab es auf jeden Fall Comics und Erzählungen und alles Mögliche. Und das hat wohl 100 Jahre oder ich glaube 80 Jahre oder so galt der wohl als Bedrohung. Ist immer mal wieder irgendwo gesehen worden, natürlich. Aber zurück zum Film. Wir haben jetzt eben noch gesagt, die beiden, man wird eingeführt in die Charakter, dann ist auf einmal die Spannung auf 11, weil man sieht, der schmeißt halt ein blutbeflecktes kleines Bündel, will er irgendwo entsorgen oder schmeißt das irgendwo rein und dann will man natürlich wissen, was ist da los, was passiert denn hier gerade und genau so erfahren das halt auch die beiden Geschwister und die fahren dann auch dahin zurück, wo die das gesehen haben, um zu gucken, was könnte das gewesen sein? Die wollen sicher gehen, dass die nicht gerade was Schlimmes gesehen haben.
Ja.
Und
beziehungsweise, ob die da wem helfen können, halt,
ob,
ne?
Dass die was Schlimmes können, gesehen das, haben. Genau, das, ja, und die sind auf jeden Fall wirklich beide plötzlich so arrogant, wie die zueinander vorher waren und so kämpferisch und so. Da gibt es wirklich diesen Moment, wo die sich beide angucken und in die Augen schauen und man weiß, okay, da ist was nicht in Ordnung. So, wir müssen helfen und man geht auf jeden Fall voll mit denen mit. Und kurz darauf, natürlich ist es so, dass dann diese, dass da eine Höhle ist und so ein Eingang sozusagen. Und dann gibt es diesen kleinen Meta-Ebene, wo sie nämlich dann zu ihm sagt, das ist eine ganz dumme Idee, da reinzugehen.
Ja.
Und das würde in jedem Horrorfilm, wenn das eine Figur macht, würde das auf jeden Fall, jeder würde diese Figur dafür hassen. So, mach das nicht. Und das finde ich einen super geilen Gag, das reinzuschreiben, während die Figur das macht. Finde ich cool.
Damals alles auch noch relativ ungewöhnlich.
Ja.
Und ey, da gehe ich auch auf jeden Fall mit. Also, ne, die sind da ja, haben diesen Disput und sie ist da eigentlich die Vernünftigere und sagt nein. Und auf jeden Fall würde ich auch sagen, no, don't.
Ja.
Fahrt zur Polizei direkt. Ja, ja. Einfach, was zur Hölle. Ihr wisst, wie schnell die scheiß Karre von dem ist. Ihr wisst, der sah komisch aus. Das sah Er hat natürlich das Argument, okay, was, wenn die Personen da noch gelebt haben?
Ja.
Ja, aber trotzdem, das ist halt wirklich so, wie gesagt, das ist dieses Horror-Ding, so, geh nicht hin, so, ne?
Ja.
Und natürlich geht das dann auch schief irgendwie, ne? Und der landet dann da unten halt in diesem Keller. Und der Keller ist halt vom Design her auch richtig nice. Also,
ja.
Creepy und horrormäßig und abgefuckt. Ja. Aber weil man muss sich das halt vorstellen, ne? Da ist dann ja quasi wirklich so dieser ganze Raum, den er, oder dieses Kellergewölbe, das der Creeper da halt hat, hat er mit Leichen halt tapeziert.
Gebaut.
Also, ne, die ganzen Wände sind ja halt einfach mit so plastinierten Leichen halt voll.
Ja.
Und
wie Wandschmuck.
So wie Wandschmuck, ne? Und das kommt dann halt, irgendwann erfährt man auch im Film, es gibt so diese Legende vom Creeper, dass der alle 23 Jahre, also jeden 23. Frühling für 23 Tage rauskommt und fressen kann.
Mhm.
Und deswegen hatten die auch davor ja schon über so eine Legende geredet, wo halt auch so das Highschool-Prom Vorzeigepärchen irgendwie auch auf dem gleichen Highway, auf dem
vor
fahren,
ungefähr 20 Jahren.
Vor ungefähr 20 Jahren ermordet wurde und die findet der dann da halt auch so, ne? Und das sieht schon auch wirklich unangenehm aus.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine komplette Kellergewölbewand voller Leichenteile und Körperteile und das ist wirklich, der kommt auch total verstört da wieder raus und der spielt das auch unheimlich intensiv. Der hat wirklich die Tränen in den Augen und die Angst. So, und das spielt er wirklich gut, muss ich sagen. Ich glaube, das hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass der so viele weitere Rollen später bekommen hat, weil der so intensiv da drin war in dem Ding.
Ja, du merkst auf jeden Fall, okay, da ist was mit dem passiert. Ne?
Davor der gibt
ist er
alles.
Ja so wirklich so der, so in der Rolle ein bisschen der nervige kleine Bruder so. Ne, der irgendwie mit so flapsigen Sprüchen da irgendwie in die Ecke kommt und nicht auf den Mund gefallen ist. Und da merkst du wirklich, okay, da ist gerade wirklich Scheiße passiert und er ist traumatisiert und hat Angst und genau. Und ja.
Und dann wird es auf jeden Fall noch stranger, denn als sie dann da wieder mit Schrecken und Grauen wieder davonfahren können, wollen die nämlich in eine Raststätte dann die Polizei rufen. Und ab dann wird's übernatürlich spooky, denn dann klingelt das Telefon und dann ist da eine fremde Stimme dran, die dann zu ihm sagt, du hast doch die Leichen gesehen, du hast doch sein Haus gesehen, er jagt dich und so weiter und so, und du bist doch einer von den Geschwistern. Und ab dann ist man als Zuschauer noch mehr auf dem Sitz, also auf dem, wie heißt das, auf dem Kinosessel. Und ja, das ist eine unheimlich starke Szene.
Die halt auch die Spannung noch weiter steigert, weil du hast dann auf einmal noch eine neue
Figur. Da hat man nicht
mehr
mit gerechnet.
Die irgendwie was weiß, so, ne? Das ist ja wirklich so.
Das öffnet auf jeden Fall nochmal die Dimensionen auf jeden Fall.
Ja, und macht noch mehr Fragezeichen, weil du fragst dich dann immer noch, okay, was ist das gerade für ein Filmuniversum? Welche und welchen Regeln folgt das? Was kann ich hier noch erwarten? Weil zu dem Zeitpunkt ahnt man es ja nur, dass dass der Creeper irgendwie was Übernatürliches halt sein könnte.
Ja.
Und man ist sich aber auch gar nicht sicher. Also man hat schon gesehen, okay, der sieht von Weitem, man sieht den ja auch eher silhouettenmäßig, das Gesicht sieht man gar nicht. Man sieht den bei Tageslicht, was auch relativ ungewöhnlich eigentlich ist für so eine Introduction. Aber er sieht noch sehr humanoid aus, hat halt komische Klamotten. Aber da denkt man noch, okay, gut, das ist ein Mensch, aber der ist irgendwie angestylt, angezogen halt für den...
Ja, mit so einem großen Staubmantel, ne? So ein Ledermantel, so ganz schwer, tief, dunkel. Hat auch immer so eine Hutschlappe im Gesicht.
Mhm.
Dass man auch immer nur so quasi seine Silhouette sieht.
Ne, genau.
Dunkel.
Und nichts in dem Film deutet ja bis dahin auf irgendwelche Fantastereien hin oder unrealistische Sachen. Also so wirkt der Film nicht. Ne? Das wirkt wirklich ein Film, der so den weltlichen Gesetzen folgt, nenne ich es mal.
Bis dahin.
Und genau, und als die Polizei dann da ist, erfahren die ja, da wird es ja schon wirklich auch dann kurz nachdem diese Seherin da angerufen hat, wo man schon so denkt, okay gut, woher weiß die das? Also ne, da wird es ja schon langsam so ein bisschen surrealer halt.
Ja.
Und dann noch so der letzte Zwischenschritt, bevor man dann wirklich so in der zweiten Hälfte des Films landet, ist ja eigentlich noch, dass während die von der Polizei in so einem Diner befragt werden, kommt dann irgendwann da ja eine Kellnerin und ey, da war wer an eurem Auto halt. Und hat die Sachen rausgenommen und hat dran gerochen.
Ja.
Da ist dann ja auch schon so, okay, das ist jetzt,
das wird
was
seltsam.
Soll das jetzt wieder? Und dann geht's los. Dann hast du den Reveal so, weil dann sieht man den halt nochmal, also dann fahren die mit den Polizisten halt weg, es ist dann schon dunkel.
Ja, die wollen zu dem Ort zurückfahren, um dem Polizisten zu beweisen, dass da was ist.
Nee, da fahren die aber nicht hin. Da sind andere Leute von der Polizei, sind zur Kirche gefahren und die funken die anderen Polizisten dann ja an, so ey, seid ihr nicht irgendwie hier von einem Pyromanenpärchen, hier die Kirche brennt.
Ja.
Und da der Shot ist auch übrigens geil, weil die Kamera immer so vom Auto zu Auto fährt quasi und dann so die jeweiligen Gesprächsfetzen halt.
Habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe, so diese Sequenz, wie die Kamera von Auto zu Auto rüberfährt, haben die ganz cool gelöst.
Mega. Ich finde, sieht richtig, richtig cool aus und hat da auch nochmal so dieses Roadmovie-Feeling wirklich schön drin.
Auf jeden Fall, ist mir auch aufgefallen.
Und dann haben die nochmal, benutzen die diesen Effekt mit, wir drehen von vorne auf die beiden Hauptdarsteller drauf und lassen etwas in der Rückscheibe passieren. Da sieht man dann nämlich auf einmal, dass der Creeper auf einmal auf dem Autodach des Polizeiwagens steht.
Ja.
Und da weißt du schon, okay, jetzt die ist Supernatural.
Ja, ja,
das geht jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Und der nimmt dann ja auch das Polizeiauto auseinander. Die Polizistin wird quasi erstmal zerfetzt und aus dem Auto geschmissen. Und der Polizist durchs Dach reißt er auch den Kopf ab, glaube ich. Mit der Axt. Und also ab da ist auf jeden Fall ganz klar, hier ist ganz schön die Scheiße am Dampfen für die beiden.
Ja.
Auch, weil die sehen das auch. Genauso wie wir. Das ist das, was ich eben schon meinte. Wir sehen immer genau das, was auch das Pärchen sieht.
Ja.
Und das ist ziemlich cool gelöst.
Ja, man ist auf dem gleichen Wissensstand.
Ja. Und dann können die es erstmal nicht glauben, was ist da los? Die wollen das auch gar nicht glauben, dass gerade die Polizisten irgendwie tot sind. Und dann gibt es ja noch diese tolle Nachtsequenz, wo dann der Creeper in so einem Schattenlichter steht, den abgetrennten Kopf von den Polizisten vor sich hält und den dann erstmal beschnüffelt zu sich ranführt und dem dann so die Zunge rausreißt mit den
mit
Zähnen.
Dem Mund, ja.
Im Hintergrund steht noch It tastes so damn good.
auf so einer Straßenreklame, genau.
Ja, das ist auch ein sehr witziger Moment.
Ja.
Aber in dem Moment ist da sind sämtliche Alarmglocken am Läuten und man weiß jetzt auf jeden Fall nicht, wie soll das denn bitte weitergehen? Wo soll das bitte für die hinführen?
Und was ist das für
ziemlich cool, genau.
Für ein Viech halt, ne?
Ein sehr, sehr cooler Moment. Und ich glaube, wenn der Film da geendet hätte, wäre das eine super Twilight Zone-Folge gewesen.
Ja. Ja, stimmt. Weil danach hat der Film wirklich so, also die Spannung fällt dann halt ab. Das muss man halt sagen. Die erste Hälfte des Films ist definitiv besser als der Rest. Ich finde, der Rest, der ist nicht schlecht. Und irgendwie mussten die es ja auch auflösen. Und es war halt auch die Intention, ein Creature-Feature zu machen. Die Spannung fällt, wie gesagt, halt ab. Danach ist es trotzdem noch mehr als solide. Es ist immer noch stark. Ich finde, das ist dann halt ja auch mehr ein Actionfilm dann und so ein bisschen so ein Slasher-Ding, dass die von dem weglaufen.
Ja, da kommt dann diese Belagerungssituation. Die sind dann mit auf dem Polizeirevier und das wird dann von dem Creeper angegriffen, um es kurz zu fassen. Und da geht dann halt dieser Action-Moment los und diese, die können nicht raus, die wissen nicht, wo der ist im Dunkeln, der kann überall sein und
ist übermächtig, hat, die Polizei kann nichts gegen den tun.
Das merkt man auf jeden Fall auch ganz klar. Und der hat auch kein Problem damit, Gitterstäbe von den Zellen zu zerbiegen, um sich ein Opfer zu holen.
Das muss man vielleicht noch sagen.
Also was vorhersehbar auch so sein Ding ist der nicht.
Nee, vorhersehbar ist der nicht. Was man dazu vielleicht noch sagen muss, ne, warum der frisst, das ist ja auch dafür, dass der diese Lebenskräfte, also ein bisschen Highlander-mäßig, dass der so die Power seiner Opfer halt absorbiert. Ja. Ne? Also diese Wahrsagerin erzählt den ja auch irgendwann so, ja, ey, der frisst die Augen, damit er sehen kann und. Weil die haben den ja schon mal irgendwann fast, die denken, die haben den schon hops genommen und der ist auch verletzt, aber wenn der sich dann halt wieder satt frisst, dann heilt der halt auch einfach und dann in der Polizeistation ist es das halt dann auch. Ich finde halt auch noch cool, der Film hat ja durchaus so horrormäßige Klischeefiguren halt auch drin und ich fand es sehr cool irgendwie, dass die auch noch so eine verrückte Katzenlady da halt mit reingenommen haben, die da halt in so einem verlassenen Haushalt ist mit gefühlten 100 Katzen halt, die halt auch wirklich irre ist halt so. Ja. Passt da auch so super geil in diesen Southern Gothic abgeranzten Style.
Auch die Hellseherin, die den anruft, die ja im Prinzip dann auch im Polizeirevier dann plötzlich auftaucht und dann sagt, ich bin zu euch gekommen, um euch zu warnen und um zu gucken, ob wir noch irgendwas verändern können an dem, was ich schon gesehen habe. Die finde ich auch eine coole Figur, weil die ist auch so eine typische Klischeefigur, die in Filmen, die dann immer sagt, ihr seid alle verdammt und so, ne? Und hatten wir letztens erst bei Cannibal, aber also diese Figur an sich, die hat man bestimmt schon 100-mal gesehen, da kann man sich auch sofort mit identifizieren und auch hier ist es auf jeden Fall durch, sage ich jetzt mal, in der deutschen Fassung auf jeden Fall, durch die Stimme von Cassie Bates und Whoopi Goldberg auch sehr, sehr emotional verpackt. Die spricht das wirklich auch so bitterlich weinend fast, dass sie wirklich helfen will. Und in dem Film denken dann alle immer, ja, ist eine Spinnerin, dies und das, wird auch von der Schwester so ein bisschen so abgetan.
Ja, aber weil die auch Schiss hat, weil die sagt die
Wahrheit. Letzten Endes ist in dem Film sie wirklich eine Helferfigur. Es ist quasi interessant, diesen Klischee-Mensch da reinzuschreiben oder diesen Stereotyp, aber dann die anders zu benutzen.
Ne? Die ist das ja im Grunde eine tragische Figur, die hat ja ein wenig Screentime, ist eine kleine Rolle. Aber genau das halt, ne? Keiner glaubt dir. Die sind sogar wirklich von feindselig bis belächelnd. Ist ja so ungefähr die Range, die der entgegenkommt. Undankbare Figur, ne? Weil sie sich ja auch wirklich sorgt und man merkt auch, dass die halt Angst hat. Ist auch nicht ganz ohne Risiko für sie, dass sie da halt hinfährt. Aber ja, es ist halt ein undankbarer Job so, ne? Also es ist so wirklich, manchmal ist so der Bearer of Bad News wird schlimmer behandelt als die eigentliche Bad News.
Ja.
Und das ist das Schicksal, was die da ereilt.
Ja. Wo ich jetzt aber gerade schon bei den Synchronsprechern war oder bei der Stimme, die deutsche Stimme von Justin Long ist zum Beispiel, den finde ich auch super besetzt, weil der passt auf jeden Fall genau zu diesem Alter und ne, das wirkt super gut. Und das ist auch die deutsche Stimme von Adam Driver, den kennt man ja inzwischen auf jeden Fall.
Ja, der kam dann ja ein paar Jahre später.
Oder halt, Colin Hanks.
Ja.
Der spricht auf jeden Fall den auch. Und sie, die Schwester, Trish, ist die deutsche Stimme von Rachel McAdams.
Mhm.
Ist ja auch ein die großer bekannt, Name ja, auf jeden Fall.
Die ist sehr bekannt geworden.
Zuletzt auch im Sam Raimi-Film, Send Help, auch empfehlenswert.
Ja, ich habe den noch nicht gesehen.
Die spricht die deutsche Stimme von Rosamund Pike. Mhm. Haben wir auch schon mal
Gone Girl.
In Gone Girl drüber gesprochen. Und sie ist die deutsche Stimme von Renée Zellweger. In Bridget Jones zum Beispiel kennt man die. Oder Sarah Chalke von Scrubs. Die blonde Ärztin.
Stimmt, das ist mir aber gar nicht aufgefallen beim Gucken, dass das die Sprecherin ist. Aber absolut, stimmt, das ist die.
Ja, und ansonsten...
Die Elliot.
Elliot.
Ja.
Die Katzenlady hattest du eben schon erwähnt. Die wird gesprochen von Gisela Fritsch. Das ist die deutsche Stimme, die man vielleicht am ehesten verbindet mit Carla Kolumna. Und von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg aus den Hörspielen von früher. Ne? Wer es kennt, weiß Bescheid. Carla Kolumna, rasende Reporterin.
Und die Oma bei die Dinos, oder?
Ist das die auch? Ja. Und die spricht aber auch Judi Dench zum Beispiel.
Ja.
Und ja, Kathy Bates hatte ich eben schon gesagt. Hier, dann gibt es noch Detlef Bierstedt, genau, der Cop. Das ist die deutsche Stimme von George Clooney, Jonathan Frakes und Robert Englund.
Besonders wichtig. Ja, man sieht daran vielleicht, dass hier wirklich so die erste Garde der Synchrosprecher halt rangezogen wurde. Der Film war sau erfolgreich. Der Film hatte ein relativ kleines Budget von 10 Millionen. Und die Firma hat auch nicht so an den geglaubt. Der ist aber ein riesiger Erfolg geworden in den USA. Ne? Also der Film hatte auch noch nicht mal eine Premiere oder so. Sogar da haben die dran gespart. Aber da hat sich zu so einem Erfolg entwickelt. Hat dann auch irgendwie für Labor Day Release erstmal den Rekord gebrochen.
Mhm.
Dass der dann halt hier, als der nach hier rüber geschwappt ist, ne, wurden wirklich direkt die richtig guten Sprecher halt verpflichtet und haben dann ja durchgängig halt synchronisiert einfach.
Und auch als das Drehbuch quasi durch die Studios gereicht wurde, ist zumindest laut Aussage von Victor Salva, haben alle Studios sich dafür interessiert. Und er konnte sich dann mehr oder weniger einen Deal aussuchen und hat aber dann ja aufgrund von Francis Ford Coppolas Empfehlung oder Nachbitte, dass das über MGM mit ihm abgewickelt wird.
Ja, ich finde da... habe ich so ein bisschen so widersprüchliche Vibes halt von dem, was da erzählt wird. Ne? Weil einerseits haben die sich da ja drum wohl gebettelt so ein bisschen, zumindest moderat gebettelt, die Studios. Andererseits haben die ja nicht so sehr an den Film geglaubt, dass die dem eine Premiere spendiert haben.
Ja.
Ne? Also das ist so ein bisschen,
keine Ahnung. Aber dann ja, wir hatten ja, auf jeden Fall hat er ja erzählt, dass das ein ausverkauftes Screening war.
Ja, wie gesagt, der war super erfolgreich halt und hat sich dann halt entwickelt, halt ist ja wirklich ein, hat 60 so ein Millionen angehört. Halt. Genau, ne? So. Da hat sich dann halt 60 Millionen hat er weltweit eingespielt, was halt wirklich viel ist, ne? Also hat wirklich Geld eingespielt. Aber so sehr geglaubt hat das Studio dann halt hinterher dann doch nicht mehr an dem Film, dass die den irgendwie groß beworben hätten oder so. War also auch dann doch ein Überraschungserfolg, ne? Und ja, du hattest Ford Coppola schon erwähnt. Der war schon länger ein Förderer gewesen von Victor Salva, vor allem auch am Anfang. Und ja, da kommen wir jetzt vielleicht halt zu dieser unangenehmen Geschichte, die man halt...
Sollen wir vielleicht vorher noch das alternative Ende erwähnen?
Ja, mach mal.
Also, der Film endet quasi damit, dass das Pärchen dem Unausweichlichen nicht entkommen kann. Und alles, was die Hellseherin vorhergesagt hat, wird auch genau so passieren. Ursprünglich... ich will jetzt nicht das Ende im Detail verraten, aber ursprünglich sollte es ganz anders sein, das würde ich auf jeden Fall erzählen. Und zwar, die sollten dann während diesem Angriff auf dem Polizeirevier, sollte das Geschwisterpärchen nämlich dann mit seinem Truck flüchten, weil es das einzige Auto war, was auf dem Gelände gerade noch funktionierte. Und dann ist er wohl denen hinterher. Und die wollten dann einen großen Stunt filmen, wie der auf dem Dach ist. Und die dann durch so eine krasse Kurve, irgendwie so eine krasse Lenkung, den dann an so einem vorbeifahrenden Zug zermatschen. Das hatten die wohl auch alles schon vorbereitet und auch schon Geld reingesteckt. Und dann wurde das aber doch wieder gestrichen. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde das Ende so, wie es ist, wie es verwendet wurde, finde ich das richtig gut. Es ist ein starkes Ende, ein starker letzter Screen.
Auch ikonisches Bild, ne? Das wurde dann ja auch auf dem Poster verändert.
Ich hätte so ein Action-Ende auch nicht schlecht gefunden. Vielleicht hätte man das sogar vereinen können. Aber so ist es auf jeden Fall auch mehr oder weniger so ein Bild ab, dass man das sich auch offen lässt, dass dann noch was kommt. Ne? Mhm. Und das hat ja dann auch gefruchtet. Mhm. Und Teil 2 und 3 haben ja gar nicht so lange auf sich warten lassen.
Der Teil 2 kam 2 Jahre später.
Ja.
Da war ich dann schon im Kino auch drin. Das weiß ich noch, war aber enttäuscht vom zweiten Teil. Der hat ein paar einzelne coole Bilder, aber ich war enttäuscht und den dritten habe ich gar nicht gesehen. Mittlerweile gibt es ja sogar noch einen vierten, den habe ich allerdings auch nicht gesehen. Noch zum Auto, was wir eben, wir haben noch über die Kennzeichen gesprochen. Das Kennzeichen von dem ist dann ja auch so ein cooles Ding geworden. Be eating you.
Ja.
Beziehungsweise beating you, wie die fälschlicherweise sagen. Aber im Grunde hast du da auch schon dieses Foreshadowing von wegen, ich werde dich fressen. Und das ist mir auch nie aufgefallen, das habe ich mir auch nur angelesen. Das Kennzeichen von denen hat auch eine Bedeutung. Das ist ja dieses SVM 421, die Nummer ist aber egal.
Ja.
Sondern dieses SVM steht wohl für Save Me. Oder gibt es zumindest die, ne, also rette mich halt, die Fantheorie, dass das heißen soll. Darüber reden die aber gar nicht im Film. Also das ist halt irgendwie so ein, kann sein, muss nicht sein, aber ist noch mal erwähnt. Auf jeden Fall dieses Be Eating You, was die dort im Film fälschlicherweise als Beating You, ich schlage dich halt übersetzen. Aber eigentlich ist es eben Be Eating You.
Mhm.
Ja, was schon echt ein Statement ist, wenn du ein kannibalistisches Monster bist, dass du dir bei der Behörde so ein Kennzeichen ausstellen lassen kannst.
Aber der ist ja irgendwie damit durchgekommen.
Aber offensichtlich hat er alles richtig ausgefüllt.
Hat denen gut zugeredet.
Recht eingereicht.
Ja. Die Beamter, die Beamten halt, ne?
Das,
ja, jetzt können wir aber auch über Victor Salva noch kurz sprechen.
Ja, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Auch wenn es wirklich eine widerliche Geschichte ist.
Mhm.
Und ich bin wirklich froh, muss ich sagen, dass ich das nicht wusste, als ich den Film das erste Mal gesehen habe.
Ja,
ich habe das wirklich viel, viel später, also ich hatte den Film schon mehrmals gesehen, bevor ich die Geschichte halt erfahren habe.
Mhm.
Victor Salva ist jetzt auch nicht der größte Name der Welt, muss man sagen. Ne? Also der hat schon da seine Filme gemacht und so. Aber im Grunde ist er halt wirklich halt infamous geworden und war auch ein paar Jahre lang nicht in der Industry am Arbeiten, weil der halt wegen Kindesmissbrauch verurteilt worden ist. Der hat halt bei seinem ersten Film hat er sich sexuell an einem Kinderdarsteller vergangen. Hat das Ganze sogar gefilmt.
Ja, an einem Zwölfjährigen.
Mit einem Zwölfjährigen.
Genau, und hat das gefilmt und ist dafür rechtsgültig verurteilt worden. Also gehen wir davon aus, das ist auch passiert. Ne?
Also, ja, also da gibt es, glaube ich, keine Stimme, die das bezweifelt. Der war nicht sonderlich lange im Knast. Der ist wegen guter Führung dann rausgekommen, relativ schnell. Und hat dann irgendwann ein paar Jahre später wieder in der Industry angefangen. Auch eben durch Francis Ford Coppola. Deswegen kam ich da gerade. Weil die Geschichte war mir bis vor kurzem allerdings auch nicht bekannt. Coppola war halt immer ein Förderer von dem gewesen. Und also der Film, bei dem das passiert ist, der Vorfall, der hieß Clown's House. Oder Clown House. Wurde auch eben von Coppola produziert. Und als der Film schon gedreht war, hat der junge Schauspieler während der Synchrophase von dem Film, dazu war der immer in Francis Ford Coppolas Haus, wohl immer für ein paar Stunden, und wurde der Film nachsynchronisiert. Während dieser Zeit hat er das seiner Mutter erzählt, was da passiert ist halt. Die haben den natürlich dann, was los, ne? Und, und Francis Ford Coppola hat halt noch wirklich denen gesagt, ey Leute, das behaltet ihr für euch, dass das passiert ist, oder du wirst hier nie wieder, oder der Junge wird nie wieder in dem Business arbeiten können. Die Mutter hat ihn dann da wohl von den Synchroarbeiten weggenommen, woraufhin Coppola die sogar noch verklagt hat. Wegen Vertragsbruch.
Ja.
Also eine ganz, ganz shady Nummer.
Ja.
Und dann halt irgendwann nach, schlag mich tot, ein paar Jahren halt irgendwie, dann in den 90ern, als Salva dann wieder angefangen hat, Filme zu machen, war auch Coppola am Anfang dann ja wohl nicht drin, erzählt er hier ja in den Making-ofs der Salva halt selber, dass die da auch irgendwie ein paar Jahre sich nicht gesehen haben. Aber jetzt halt hier spätestens war der dann auch wieder als Produzent dabei und hat den halt unterstützt. Und ja, diese Geschichte zeigt einmal auch so, also auf so vielen Ebenen, was halt falsch mit dieser ganzen Hollywood-Welt ist. Also einmal, dass der dann halt ein Pädophiler ist, ist
das
eine Sache.
Wird, dass das vertuscht wird.
Aber das ist, finde ich, noch mal tausendmal schlimmer.
Ja.
Ey, wie sollst du da eigentlich als Elternteil nicht in Mordlust geraten?
Ja.
Und den allen, also überleg mal, du erfährst, dass das deinem Kind auf einem Filmset passiert. Das kannst du dir ja, das ist ja schon erstmal irgendwie, finde ich, an sich unvorstellbar. Damals ja in den 80ern, glaube ich, sogar noch mehr, weil da ja so die Stories noch nicht so kursiert sind. Mittlerweile haben wir ja sowas schon oft genug gehört, dass es sowas gibt, auch im Zuge von der MeToo-Kampagne, auch im Zuge jetzt von den Epstein-Files, weiß man ja, was da für ein verkommenes Gesocks teilweise das Sagen hat und das auch ungeniert auslebt. Aber eben, dass das dann auch noch vertuscht wird, dass dann noch versucht wird, die Opfer einzuschüchtern, dass die sogar noch verklagt werden, weil dann die Synchro irgendwie nicht gemacht wird. Ja. Also das ist ein Level an Verkommenheit, das ich auch mit Francis Ford Coppola nicht vermuten habe bis jetzt. Also die ist mir wirklich neu, die Geschichte. Ich bin jetzt nicht super informiert über Francis Ford Coppola und kenne jetzt die Biografie von dem auch nicht super gut. Ja. Ich weiß nur, ist halt ein richtig krasser Filmproduzent, ne? Ist ja auch hier, Nicolas Cage kommt ja auch aus der Familie und so. Aber die Geschichte ist sehr, sehr unangenehm. Und ich muss sagen, auch dadurch halt, dass man das weiß von Victor Salva, war jetzt, als wir, also jetzt das Interview, das wir jetzt vorhin noch so hier geguckt haben mit dem, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich ihn hab sprechen hören. Ich hab mir, da habe ich vorher noch nie. Also es ist unmöglich.
Aber du weißt schon, dass Francis Ford Coppola der Pate gemacht hat und Apokalypse.
Ja, ja, ich weiß, wer Francis Ford Coppola ist. Ich meine jetzt nur, ich kenne die Autobiografie nicht von dem. Die Filmografie, ja, klar. Das ist einer der Top-Namen. Auch der Dracula von dem ist.
Ja,
das ist vielleicht der beste Dracula-Film, den ich je gesehen habe.
Haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich.
Kann sein, ja. Aber diese Nummer halt, ne, diese Kindesmissbrauchnummer ist.
Ja, und das also aus Geldgründen jemanden dann so hängen zu lassen, statt auf allen Alarmknöpfen zu drücken, ist wirklich eine ganz, ganz miese Nummer, das zu vertuschen.
Vor allem, da fragst du dich, wie hing der da vielleicht mit.
Aber noch viel schlimmer ist ja eigentlich, dass der war dann 15 Monate wohl angeblich nur im Gefängnis, und dann war Bewährungszeit.
Ja.
Und kurz danach hat er einfach weiter wieder Filme gedreht.
Ja.
So, wie kann das denn sein, dass so jemand dann einfach in seinen alten Job zurückkehrt und alles ist in Ordnung? Und ja, wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass der Film Jeepers Creepers gute Momente hat, der ist gut gelungen, der ist toll gemacht, der hat tolle Ideen, der hat ein cooles Design. Wir besprechen den ja nicht, weil wir den jetzt scheiße finden, aber eigentlich hätte der Regisseur nie wieder an seine Arbeit gedurft. Und es gibt auch genügend Stimmen dafür, die sagen, alles von dem muss boykottiert werden.
Ja, ey, da kommen wir halt in so eine grundsätzliche Frage halt, ne? Wie weit kann man Kunst und Künstler trennen? Kann man das überhaupt? Sollte man das?
Ich finde retrospektiv, wenn man jetzt sagt, dass es dann nachher passiert, wenn irgendwas Schlimmes dann später passiert, dann kann man sagen, die Werke davor haben ja nicht unbedingt denselben Geist. Aber Jeepers Creepers ist ja definitiv 10 Jahre danach entstanden.
Ja, fast 20 sogar, 15, 20 eher. Ja, ey, das ist halt auch die Sache. Ja. Man muss dazu sagen, er ist danach nicht nochmal straffällig geworden oder zumindest nicht, hat sich nicht erwischt, was auch immer, ne, da ist nichts passiert. Ey, und das ist halt die Frage halt, wie, jetzt nicht nur für Kunst und Kultur, sondern generell halt, was kannst du als Gesellschaft an Resozialisation leisten? Wie gehst du mit Straftätern um? Wem gibst du eine zweite Chance? Wie gibst du demjenigen eine zweite Chance? Also das geht ja wirklich halt tief. Ne? Ich meine, im Grunde, wenn du halt in einer, und das fällt bei dem Fall halt
da
wirklich,
da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Also da ist mir auch egal, wenn ich das jetzt hier so sage, aber bei Kindesmissbrauch gibt's kein Zurück. So, das ist für immer eine schlechte Person.
Ja, ich finde auch, das ist damit so kontaminiert, das ist ja auch eben das, was ich meinte, ne, dass man, wenn man jetzt das Interview mit dem halt hört.
Das hätte nicht passieren dürfen. Also eigentlich hätte der Film nicht passieren dürfen, gar nicht.
Ja. Aber da siehst du halt auch, es war dann halt auch dem. Ja. Ist dann halt auch der Welt dann halt egal, ne? Und die Schauspieler, wenn da eine das ist ja auch wieder so eine Schauspielerkrankheit, die tun immer so moralisch und machen dieses Virtue Signaling so, aber Ricky Gervais hat das mal irgendwann gut gesagt bei einem seiner Stand-Ups, ich glaube bei den Golden Globes war das, da hat er irgendwann mal halt gesagt, ja, ihr tut alle so, als ob ihr super nett wärt oder so, aber wenn ISIS jetzt einen Streaming-Dienst aufmachen würde, würdet ihr euren Agenten anrufen und sagen, dass der euch da mal irgendwie vorstellig machen soll und euch irgendwie Rollen verschaffen soll. Und ja, das denke ich halt auch irgendwie, dass das dann halt nicht so ist. Aber ich meine, in der Geschichte der Kunst gibt es ja viele Figuren irgendwie, wo die halt menschlich gesehen nicht cool sind. So meine Story dazu, was immer so mein Beispiel dafür ist halt, der ein oder andere mag die Band Burzum kennen vielleicht, das ist eine Black-Metal-Band aus Norwegen, die halt auch definitiv ein Kult-Following hat und ihren Platz in der Black-Metal-Geschichte. Und ich habe die Band auch jahrelang wirklich boykottiert, weil der Kopf dahinter halt wirklich ein gottverdammter Sack ist, so, ne? Also auch verurteilter Mörder, auch ganz krude Ansichten und gar nicht cool. Es hat irgendwie lange für mich gedauert, dass ich überhaupt mal reingehört habe und dann halt auch mal festgestellt habe, okay, gut, das Kult-Following von dem hat halt den Grund, dass die Qualität halt der Kunst halt eindeutig da ist.
Mhm.
So, das ist halt da, aber ne, dann, um wieder auf die Frage halt zurückzukommen, kann man Kunst und Künstler trennen? Da gibt es ja halt auch irgendwie Geschichten. Für manche war dann ja auch Michael Jackson halt schon ein Problem. Das ist jetzt ja in den letzten Zeiten kam es ja wieder mehr Stimmen, dass da eben keine Missbräuche stattgefunden haben bei ihm.
Ja.
Roman Polanski ist in der Filmwelt auch so eine Sache. Ne? Also
ja,
es
ja.
ist immer die Frage, die man, und die kann ich jetzt nicht zufriedenstellend beantworten, außer dass ich sage, das muss letzten Endes jeder für sich selber entscheiden, ob er sagt, ja, ich kann jetzt Kunst und Künstler trennen und weiß jetzt zum Beispiel, ja, okay, der hat jetzt das und das gemacht, den Film finde ich trotzdem cool. Oder ob man halt sagt, der Film mag cool sein, aber das ist so ein verkommenes Subjekt, ich kann das nicht, nicht gutheißen und boykottiere den deswegen.
Mhm.
Ich verstehe beide Blickwinkel auf jeden Fall.
Ja.
Das kann man beides verstehen und ja, muss, glaube ich, jeder selber für sich entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, etwas, was wirklich sehr unangenehm über dem Film schwebt.
Ja.
Und
das ist ein Schatten.
Absolut. Und wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass ich das erst später erfahren habe, weil das hätte den Film für mich definitiv kontaminiert. Und so habe ich, wenn ich den gucke, habe ich immer noch so dieses eher das Feeling von, als ich den damals gesehen habe und nichts über den Regisseur wusste, sodass ich den Film halt immer noch genießen kann. Aber trotzdem geht dieser Gedankengang, den man über Victor Salva halt hat, ja, das geht leider nicht weg. Und eben, wenn man den jetzt halt da im Interview sieht, muss man auch sagen, ja, ey, also ne, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da, weiß nicht, beobachtet man den ja auch irgendwie und weiß nicht. Ich habe mich dann gefragt, okay, gibt es irgendwie Anzeichen? Merkt man irgendwas an seinen an seinem Charakter, an seinem Verhalten, an seinen Abzusprechen? Irgendwie deutet da irgendwas darauf hin so?
Also der hat ja auch den zweiten und den dritten wieder gedreht, ne?
Ja, der ist dann normaler Arbeit.
Sein Ding geworden, ja.
Genau, das ist sein Franchise und seine Rentenversicherung.
Ja.
Ja.
Wenn wir noch länger weiter quatschen, dann kommen wir auch bald auf die Rente zu. Deswegen.
Was eine Überleitung. Ja, genau. Verlassen wir das schwierige Thema. Der Film ist wirklich cool. Man kann den jetzt auch gut gucken. Jetzt, während das ausgestrahlt wird, ist es auch schöner Sommerhorrortitel, finde ich auch.
Mhm.
Auch wenn der im Frühling spielt. Ja. Kann man gut gucken, auf jeden Fall.
Ja.
Definitiv Empfehlung. Erste Hälfte stärker als die zweite. Und schönes Creature-Feature. Um jetzt hier mal in so einem versöhnlichen Tonfall
genau.
die Folge zu beenden.
Ja. Dann, ja, sagt uns vielleicht eure Meinung dazu oder.
Oder macht was Sinnvolles mit eurem Leben.
Genau, oder nutzt die Zeit besser. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal raus.
Genau, Leute. Macht es gut.
Ciao.